Die Gästeliste Gottes soll unser Thema sein. Ich weiß nicht, hattet ihr in letzter Zeit eine größere Familienfeier, Hochzeit, vielleicht silberne Hochzeit oder goldene Hochzeit und so weiter. Ihr wisst schon, die größeren familiären Feste. Dann wisst ihr ja auch, dass so eine Gästeliste ist natürlich so ein Ding. Ja, das kann schon auch Stress auslösen. Das ist ja die Frage bei einer Gästeliste, wer ist drauf und wer darf nicht kommen? Kommt ja dann auch raus, ne? Denn egal, wie groß die Stadthalle ist, die du anmietest, auch die ist irgendwann voll. Und von daher bedeutet es ja immer, wo zieht man jetzt die Grenze? In Klammern, ich würde sagen, das war das einzig Gute an Corona wahrscheinlich. Man durfte nicht, ne? Nur 9 Leute, da konnte man immer sagen, Tante Erika oder Onkel Hans oder wer auch immer, ich weiß es nicht, hoffe ich, die Namen gibt es jetzt hier nicht. Geht leider nicht, ja? Dürfen wir nicht, Corona, du weißt. Diese Ausrede zieht jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir also wieder Farbe bekennen. Wer ist dabei? Wo ziehen wir die Grenze? Ich habe nachgelesen, laut Statistika bricht dazu bei Hochzeiten in 25% der Fälle ein handfester Streit in Familien aus, der teilweise jahrelang nachwirken kann. Ja? Also, ich will euch keine Angst machen, ist hier bestimmt ganz anders, aber in 3 von 4 Fällen ist es ja auch nicht so. In unserem Predigttext aus Lukas 14, 12 bis 14, da bringt Jesus eine Gästeliste, die hat es auch in sich und die hat auch Zoff ausgelöst. Das möchte ich euch vorlesen. Dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Wenn du ein Mahl veranstaltest, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl veranstaltest, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ziemlich steile Ansage, ja? Ihr merkt, es sollte schon provozieren. Und es stimmt auch, das sehen wir hier, ja, bei dieser Feier liegt schon ordentlich Spannung in der Luft. Jesus und seine Jünger waren von einem wichtigen religiösen Führer der damaligen Zeit eingeladen worden, offiziell als Ehrengäste. Aber Ehrengast im Orient bedeutet nicht unbedingt, dass man die Person mag, sondern einfach nur, dass man sie jetzt besonders heraushebt. Sondern wir sehen hier eigentlich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mal ans Anfang des Kapitels schauen, die Einladung war ziemlich vergiftet von Anfang an. Ja, da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines der führenden Pharisäer und die dort versammelten Gäste beobachteten ihn scharf. Haben wir Western-Fans unter uns? Ja? Das ist so diese Szene am Pokertisch, ne? Also wenn so die... Ja? Der Hahn ist schon gespannt. Ein falsches Zucken. Puh, so war das hier. Ja? In welches religiöse Fettnäpfchen wird Jesus wohl dieses Mal wieder tappen? Welchen frommen Skandal leistet er sich heute? Ja, da lag man auf der Lauer. Das wollte man sehen. Jetzt müssen wir wissen, die Gruppe der Pharisäer, die haben sich damals schon für sowas wie eine fromme Elite gehalten. Ich glaube, da tun wir denen jetzt nicht Unrecht, wenn wir das sagen. Also die hatten schon die Haltung zu sagen, guck mal, wir sind schon die Frommen, so wie es sich Gott vorstellt. Und ihr könnt euch auch gerne ein Vorbild an uns nehmen. So an uns sieht man, wie man das leben und machen sollte. Ja? Man war stolz drauf, dass man sich ganz besonders genau ans Wort Gottes hält, dass man ein anständiges und vorbildliches Leben lebt. Was eben auch bedeutete, dass man sich von unpassendem Umgang fernhielt. Ja, also alles, was so in der Nähe von dem kam oder nicht so ganz hundertprozentig war, da hat man sich sicherheitshalber davon ferngehalten. Und das heißt auch von Menschen, die nicht so 100% diesem Vorbild entsprachen, hat man geguckt, das lieber nicht, passt nicht. Das war bestimmt am Anfang auch mal gut gemeint, wie die meisten Sachen irgendwie mal gut gemeint waren und dann hat sich daraus aber etwas entwickelt, ja? Denn das hat ja alles auch richtige Ansätze und Bezüge im biblischen Denken, aber dann ist eben vor lauter Eifer, hat es sich verselbstständigt, und da sind dann menschliche Eitelkeiten dazugekommen, Überheblichkeit, Leistungsdenken, und am Ende konnten dann diesen hohen Ansprüchen einfach keiner mehr entsprechen. Ja, so ist es dann am Ende geworden. Man hat auf die anderen herabgesehen, man hat sich abgesondert. Man ist eigentlich eine fromme, geschlossene Gesellschaft geworden, sehr elitär. Ja? Kurz in Klammern, wir wollen fair bleiben. Man kann natürlich auch aus ganz anderen Gründen und ganz ohne elitäres Denken und Überheblichkeit zum frommen Grüppchen oder Club werden, nämlich wie? Aus Selbstzufriedenheit, oder? Also man muss jetzt nicht überheblich sein, es kann auch einfach Selbstzufriedenheit sein, ja, dass man sagt, okay, man kennt sich, man teilt die gleichen Ansichten, man hat sich auch eingerichtet, wie man es mag und wie es gerne hat, da fehlt uns eigentlich niemand. Ja, wenn jemand dazukommen will, kein Problem, wenn der sich still einfügt und keine Unruhe reinbringt und das so macht, wie wir das hier auch mögen, dann sind wir natürlich schon offen, aber muss nicht unbedingt. Ja, also das wäre auch natürlich ein Punkt. Da braucht man dann also nicht wie die Pharisäer überheblich oder so auf andere herabschauen, sondern bleibt man auch in der Regel ein bisschen unter sich. Ist die freundlichere Variante, aber am Ende kommt eigentlich das Gleiche bei raus. Man schmort im eigenen Saft, wie man so sagt. Ja, Klammer zu. Okay, die Pharisäer waren jetzt nicht so diese kuscheligen Typen, sondern die waren eben mehr die Eiferer, die Ausgrenzer. Und das führte natürlich zu einem Dauerkonflikt mit Jesus. Warum? Jesus war komplett anders drauf, ja? Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das heißt natürlich nicht mühselig und beladen, ja, das sind ja so alte Worte, das heißt jetzt nicht, die gestresst sind oder so, sondern das heißt auch, die Sünder sind, ja, die sich daneben benehmen, die schwierigen Menschen. Ja, herzlich willkommen du mit deinen Problemen, deinen Schwächen, deinen Fehlern, mit deinem schlechten Benehmen, mit jeder erdenklichen Art von Sünde und so weiter. Euch will ich besonders dabei haben. Das war Jesus Haltung. Martin Luther hat deswegen mal gesagt, die Gemeinde Gottes, die Jesus vor Augen hat, die war ein Spital, in dem Jesus sich den Elenden naht. Ja, Spital, in dem der Christus sich den Elenden naht. Spital, auch altes Wort, kennen wir aber, Lazarett, ja, Krankenhaus. Und das heißt also, ein Ort, wo die Kranken, die Gebrochenen, auch die gescheiterten Existenzen dieser Welt hinkommen. Und was ist das Wichtigste für ein Krankenhaus? Baulich, Barrierefreiheit, ne? Ist auch so ein großes Wort von heute, Barrierefreiheit. Also einen barrierefreien Zugang, ja, macht ja keinen Sinn, dass du, wenn du ein Krankenhaus baust, Notaufnahmen, machst du erstmal so eine Treppe mit 15 Stufen, ne, wo du dann hoch musst mit dem Bett und dann wieder runter. Das macht keiner, sondern, wie muss das sehen? Ebenerdig, ja. Das läuft komplett durch, wenn ihr bei einem Krankenhaus seid, automatische Türen und so weiter. Man muss schnell reinkommen können, ja, barrierefrei reinkommen. Und das als Bild ist natürlich auch für Gemeinde Jesu so, ja. Die sozialen, die kulturellen, die religiösen Schranken, die versuchen wir abzubauen. Es ist wichtig, dass Leute da erstmal reinkommen können, ja, dass sie nicht schon an der Tür tausende, ja, im Bilde gesprochen, tausende Sachen erfüllen müssen, sondern die müssen ja mal reinkommen. Die müssen ja erstmal die Gelegenheit haben, auch die Liebe Gottes, sein Evangelium kennenzulernen. So, und so hat Jesus gehandelt, aber genau das war eben für den Pharisäern ein Dorn im Auge, weil die gesagt haben, Moment, ja, ausgerechnet die gescheiterten Existenzen dieser Welt, die soll Gott in sein Herz geschlossen haben. Das konnten sie nicht begreifen, ja, weil ihr müsst euch ja vorstellen, was die für einen Lebensstil betrieben haben, um Gott zu gefallen, ja. Kümmel senkrecht spalten. Das könnt ihr jetzt mal gleich zu Hause dann machen. Ja, geht mal in euer Gewürzregal und gebt mal von allem den Zehnten. Holt euch so eine kleine Feinwaage, hoffe ihr habt auch eine, und dann guckt ihr, dass ihr von allem, ja, so genau haben die das gemacht. Wirklich, ich sage das nicht, um die jetzt lächerlich zu machen, sondern so genau haben die das gemacht. Und dann kommt plötzlich einer, der sagt, er ist der Gesandte Gottes, der Messias, der Sohn Gottes, und der sagt, macht sich Gott nichts raus, dürfen alle kommen. Sagt, wieso denn? Und wofür habe ich das alles gemacht? Ja, das hat nicht gepasst. Wo ist da die Grenze? Das kann doch nicht sein. Und deswegen lag man auf der Lauer. Ja, man wollte diesen Jesus ausschalten. Man wollte ihn bloßstellen. Man hat Fettnäpfchen ausgelegt, immer wieder, wissen wir. Ne? Man hat immer so Sachen vorbereitet, damit er sich blamiert, unmöglich macht, dass man ihn kalt stellt. Das wusste Jesus. Und statt es zu vermeiden, hat er ihnen diesen Gefallen sogar öfters getan, wie wir das sehen in der Bibel. Ne? Und noch ein bisschen anders, als die es gedacht haben, manchmal mit, im Bilde gesprochen, Anlauf, ne? Und mit beiden Beinen rein ins Fettnäpfchen, dass das Fett so richtig spritzt. Und genau das passiert hier auch. Jetzt bringt Jesus auf diese Feier, auf diese Party, bringt er einen ungeladenen Gast mit, nämlich einen schwerkranken Mann. Diagnose Wassersucht, lesen wir auch vor unserem Predigtext direkt. Ja? Also schwere Herz- und Nierenunterfunktion, würden wir heute sagen. Heute kann man das behandeln, früher war das leider noch nicht so. Und das müsst ihr euch so vorstellen, der hatte überall so Wassereinlagerungen, Ödeme am Körper. Der konnte sich nur ganz schwerfällig bewegen, der war sehr kurzatmig, starke Schweißentwicklung, aufgequollen, ja. Sofort Riesenaufregung bei den Pharisäern. Was für ein Affront! Jetzt könnte man denken, naja, die hatten vielleicht einen empfindlichen Magen, so kurz vorm Essen, kein appetitlicher Anblick, haben sie sich deswegen vielleicht ein bisschen aufgeregt. Darum ging es nicht, ne? Darum ging es nicht. Ging um was anderes. Und Jesus antwortete und sagte zu den Lehrern des Gesetzes und den Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Darum ging's, ja? Diese Feier war nicht irgendeine x-beliebige Feier, das war eine Sabbatfeier. Und an einem Sabbat, da durfte man doch nur das Dringlichste tun, ja? Das, was man auf gar keinen Fall aufschieben konnte, wo eine Notlage vorliegt, streng genommen, nur das, was unmittelbar zur Ehre Gottes beiträgt, dem innersten Kern, Charakter nach, also Gottesdienst war. Ja? Also eigentlich kann man sagen, an einem Sabbat durfte man nur gottesdienstliche Dinge tun und alles andere überhaupt nicht. Und Jesus sagt, genau deswegen muss ich mich jetzt um diesen Mann kümmern und zwar genau heute, genau am Sabbat. Deswegen duldet das keinen Aufschub bis morgen, weil ich das nicht aufschieben kann, weil die Zuwendung zur Not meines Mitmenschen ein Gottesdienst ist und unmittelbar zur Ehre Gottes beiträgt. Gibt es ganz, ganz viele Stellen dazu in der Bibel. Ne? Ich lese mal eine vor, Sprüche 14, 31. Wer den Geringen missachtet, verachtet dessen Schöpfer. Wer sich aber des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Ja, das ist ein Gottesdienst. Wieder ein Punkt, den wir hier rausziehen können, denke ich, nämlich wie umfassend Gott, Jesus hier, Gottesdienst definiert. Andere Stelle, Römer 12, Vers 1 gibt es auch, ja, da kann man das auch so nachgucken. Gottesdienst kann sich nicht allein in der Erbauung und in der Gemeinschaft vom Frommen erschöpfen. Gottesdienst ist, wo Gott durch seine Gemeinde an der Welt dient, und zwar angefangen bei denen, die es am nötigsten haben. Das ist der ganze umfassende Anspruch, Definition, Beschreibung von dem, was Gottesdienst in der Bibel meint. Okay, das heißt, dieser Aufreger, das war alles vorher schon und Puls war schon bei allen auf 180, kann man sagen, ja? Aber Jesus wärmt sich erst auf. So. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen. Ja, also jetzt vorher war da, ich sag mal im Vorraum, das gibt's aber im Orient nicht, war also diese Heilung. Und jetzt waren die schon total, ja, fix und alle. Und jetzt wollen sie sich im Raum in die Kissen fallen lassen. Und jetzt kommt das, ja. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem eingeladen bist, so setz dich nicht gleich auf die Ehrenplätze. Denn es könnte einer eingeladen sein, der ist wichtiger als du und dann muss der Gastgeber zu dir kommen und dich bitten, dich nach hinten zu setzen. Ups. Ja, in die Runde. Sagt er das so? Autsch. Das war natürlich jetzt Peinlich, ja, weil darum ging es natürlich, ne? So waren die da. Tür geht auf und alles rein. Und jetzt aber nicht mit Blick zum Buffet, ja, sich so strategisch positionieren, ne, dass man schnell nachholen kann, sondern wo sitzen die Wichtigsten? Ja, und da dann einfach hin. So, voll ertappt. Das heißt, jeder war beschäftigt, sich die besten Plätze zu sichern. Und damit decken die natürlich auf und darauf macht Jesus sie jetzt aufmerksam, was für eine Mentalität und was für eine Motivation in diesem frommen Club eigentlich herrscht. Ja, das, hier entlarvt es sich. Nicht sehr heilige, sondern eigentlich sehr, sehr menschliche Sachen. Was darstellen, vorankommen, sehen und gesehen werden, erfolgreich sein und so weiter. Letztens stand auf so einem Erfolgsratgeber, also so Zeug kriegt man als Geschäftsführer halt leider immer unaufgefordert zugeschickt. Vielleicht, weil wir so erfolglos sind. Nein, also da kriegt man immer, wird man so und sowas und so mit so Kugelschreiber mit meinem Namen drauf eingraviert. Weiß nicht, soll ich da 1000 von bestellen und sie dann verteilen? Keine Ahnung. Meistens gehen die noch nicht mal. Okay, aber so ein Erfolgsratgeber steht, investieren Sie sich in lohnende Beziehungen. Investieren Sie sich in lohnende Beziehungen. Ja? Was sind denn lohnende Beziehungen? Was sind denn lohnende Beziehungen? Umgeben Sie sich mit Menschen, stand dann da, die Sie voranbringen. Knüpfen Sie Beziehungen zu Leuten, von denen Sie profitieren können. Ja, das sind lohnende Beziehungen. Verstehen wir? Menschen, wo was zurückkommt. Ja? Die was drauf haben, die was darstellen, die unser eigenes, die mein Leben aufwerten können. Und umgekehrt natürlich Zeit sparen mit den Leuten, wo da nichts zurückkommt. Ne? Wo vielleicht, wenn ich mit denen gesehen werde, die Leute dann eher sagen, ach so einer ist das, ja, wenn der sowas umgibt, wo man abgewertet wird, wenn man sich mit denen abgibt, im Blick anderer Menschen. Darum ging es, ja. Und deswegen setzt Jesus da nochmal nach. Dann wandte sich Jesus direkt an seinen Gastgeber. Ich wette, in dem Moment hat er seine Einladung komplett bereut gehabt schon, ja, weil jetzt hat er natürlich die volle Aufmerksamkeit Jesu. Wenn du einmal veranstaltest, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch deine reichen Nachbarn ein, sondern, ja, das alles ist vorher passiert und jetzt sagt er dann das. Und jetzt wissen wir auch, worauf Jesus hinaus will. Jesus hat offensichtlich eine ganz andere Definition von dem, was er für lohnende Beziehungen hält, ja, für Menschen, zu denen wir Kontakt suchen sollen. Er hat ganz andere Leute im Blick, in die es sich zu investieren lohnt. Ja, da braucht man natürlich einen ganz anderen Blick dafür als den normalen menschlichen. Und jetzt präsentiert er hier also eine alternative Gästeliste und die geht vom Anspruch her geht es natürlich nichts um nichts weniger als um die Auswahlkriterien Gottes für das große himmlische Fest, das er geplant hat. Das steht hier natürlich im Hintergrund. Ja, es ist ja hier auch eine Sabbatfeier. Eine Sabbatfeier ist auch schon beim alten Volk Gottes in Israel genau das. Der wöchentliche Gottesdienst Israels ist die Sabbatfeier. Und das ist Antizipation, sagen wir in der Theologie, also Vorwegnahme, Vergegenwärtigung der kommenden Ruhe des Sabbates Gottes, ja, auf das, wo das Volk Israel drauf zugegangen ist. Das ist das große Thema, ja, das Friedensreich des Messias. Und dieser Charakter war in den Augen Jesu überhaupt nicht getroffen und das hat er sich eben schon beim Gezänke der Gäste gezeigt, um die besten Plätze und dann noch mehr an der Gäste an den Lücken in der Gästeliste. Und da hilft Jesus seinem Gastgeber jetzt auf die Sprünge, indem er sagt, wen würde denn Gott einladen? Und das ist diese Umschreibung. Wo sind denn die Lahmen, die Blinden, die Entstellten? Das ist natürlich eine beispielhafte Aufzählung. Ja? Es geht überhaupt um die Hilfebedürftigen, um die Ausgegrenzten, um die Randfiguren, um diejenigen, die nicht mithalten können in einer Gesellschaft. Kurz könnte man sagen, die sozial Schwachen. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, ja. Wer in welcher Gesellschaft und zu welchen Zeiten zu diesen sozial Schwachen gehört. Damals waren das besonders auch die Menschen, die körperlich behindert waren. Und die sind in dieser Aufzählung. Das kann aber auch heute zum Beispiel ganz anders sein. Ja? Körperlich behinderte Menschen stehen gegenüber anderen sogar teilweise viel weniger. Da kann man eben am Rand der Gesellschaft, ein Wolfgang Schäuble, der 100% schwerbehindert ist, im Rollstuhl fährt, ist jetzt sicherlich nicht sozial am Rand, sondern sogar in der Mitte. Ja, das ist also, heute hat sich in dem Bereich vieles getan, aber dafür gibt es andere Menschen. Vielleicht die Personen mit psychischen Erkrankungen, die nicht mehr leistungsfähig im Sinne unserer Gesellschaft sind, die heute stärker am Rand stehen. Jedenfalls, die sozial Schwachen einer Gesellschaft sind in der Bibel unter diesem Begriff der Armen zusammengefasst. Schaut mal rein, auch da werdet ihr sehen, 150 Mal kommen die in der Bibel vor, sind die angesprochen, und die sind die erste und bevorzugte Adresse der Heilsverheißung Gottes. Die stehen im Zentrum der Sendung des Messias im Alten Testament. Ich lese euch mal ein Beispiel vor, Lukas 61, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, und jetzt den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Lösung der Fesseln, den Geknechteten, dass sie frei sein sollen. Ja, sind ganz eng verbunden mit dem Kommen des Messias. Übrigens auf die Antwort, als Johannes der Täufer Jesus fragen lässt, bist du der, auf den wir gewartet haben? Was sagt Jesus da? Also diese Frage, er sitzt schon im Gefängnis, die Frage stellen seine Jünger, und Jesus schickt die mit einer Antwort zurück. Und wie lautet die Antwort? Weiß es jemand? Sagt Johannes, was ihr seht, nämlich Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, ja, und Armen wird das Evangelium verkündigt. Ja, da sehen wir nochmal ganz stark, wie sehr das verbunden ist, auch mit dem Kommen Jesu. Das heißt, wir können sagen, diese Menschen, denen es schlecht geht in der Welt, die sind ganz besonders im Interesse Gottes, die möchte er ganz besonders auch retten. Das bedeutet nicht, dass er alle anderen nicht retten möchte, ja, aber die hat er ganz besonders, kann man sagen, ganz oben auf seiner Gästeliste. Ja, da liegt ihm besonders viel dran auch. Und damit der letzte Brückenschlag und das Ende. Daran hat sich natürlich bis heute nichts geändert. Ja, auch die Gemeinde Jesu geht dem endzeitlichen Fest Gottes und seinem Friedensreich entgegen und hat den Auftrag, so viele wie möglich dazu mitzunehmen, alle Menschen am besten. Aber ein ganz besonderes Augenmerk liegt auch bei denen, die eben ganz oben auf der Gästeliste Gottes stehen, nämlich die sozial Schwachen, die Ausgegrenzten, die Randfiguren, die sollen auch die Einladung Gottes hören und erleben. Und darum hatte Gemeinde Jesu durch ihre ganze Geschichte immer ein besonderes Herz und einen besonderen Auftrag auch für diese Menschen, damit auch die in ihrer individuellen Not auch das Evangelium erreicht und die Einladung Gottes, und dass ihnen beigestanden wird, so wie Jesus selbst das auch praktiziert hat. Und ich bin überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch in der Gemeinschaftsbewegung, sage ich mal. Wir kommen stark aus dem ergänzenden Dienst. Mittlerweile sind auch viele Gemeinden schon mit eigenen Gottesdiensten und Häusern. Ich habe ja euer Haus gesehen, auch Fotos im Internet und jetzt auch die Planung. Das wird ja hervorragend in Top-Lage, würde ich sagen. Also ganz tolle Geschichte und damit vielleicht auch eine Anlaufstelle, ja, gerade auch für Menschen, die Hilfebedarf haben, von wo aus man arbeiten kann, dass wir in der Mitte der Gesellschaft sind und uns auch um die Menschen kümmern können, die am Rande stehen. Das wäre doch toll. Wir haben viele tolle Angebote, Kreise und Zielgruppen für bürgerliche Menschen oft in unseren Gemeinden. Ich habe gehört, ihr habt hier auch einen diakonischen Arbeitskreis schon. Aber vieles, was wir haben, richtet sich doch eher an die bürgerlichen Menschen mit guter Bildung und gutem Einkommen und so weiter. Und ich glaube, hier können wir auch noch ergänzen. Hier können wir noch mutiger werden, auch nach den Menschen zu schauen, die nicht so gesund, leistungsfähig, gebildet oder einkommensstark sind wie vielleicht wir. Und die gehören auch unbedingt dazu. Und Synergeo könnte zum Beispiel ein Baustein sein, ja, ein Baustein, das gibt noch viele andere Bereiche, aber kann vielleicht ein Baustein sein, um das auch zu ergänzen. Das hat nichts mit Sozialromantik zu tun oder Helfersyndrom, sondern mit der Gästeliste Gottes und unserem gemeinsamen Weg zu seinem Fest, auf dem wir so viele Menschen wie möglich einladen wollen. Amen. Herr Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, ja, auch für deine provokante Art. Du hast Menschen viel zugemutet, auch uns immer wieder in deinem Wort, aber du bist unterwegs gewesen für deinen Vater, um ihn bekannt zu machen und um Menschen zu rufen und auch Menschen beizustehen. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir daran, ja, dass du uns aufforderst, in deine Nachfolge zu treten und es dir gleich zu tun. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dazu auch immer wieder inspirierst und Möglichkeiten gibst, und möchte dich jetzt auch für die Gemeinde hier bitten, auch im, ja, auch mit dem neuen Haus. Du kannst einfach zeigen, was dran ist, wo sie hier dienen können, auch in Sindelfingen und Umgebung. Ich möchte dir Danke sagen, du hast überall deine Gemeinde, du hast überall deine Leute, und ja, du hast einen Plan, und wir sind gespannt, was du vorhast. Amen.